Sie hören Kontrafunk aktuell am Ostermontag. Für den heutigen Feiertag ist das Lukasevangelium entscheidend, in dem Jesus nach seiner Auferstehung zwei Jünger trifft, die ihn an der Art und Weise des Brotbrechens wiedererkannt haben. Und daran sieht man, wie wichtig für eine Religion und die Gläubigen das Wiedererkennen ist. Manche Christen reiben sich heutzutage jedenfalls verwundert die Augen, weil der Wiedererkennungseffekt ausbleibt. Nicht bei der christlichen Osterbotschaft, aber bei den Kirchen. Viele fühlen sich bei den Kirchen als Institution nicht mehr aufgehoben. Die Zahl der Austritte spricht auch eine deutliche Sprache. Müssen sich die Kirchen neu erfinden? Über diese Frage spreche ich jetzt mit dem Pfarrer Jürgen Fliege. Schönen guten Tag und frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Grundsätzlich lassen Sie uns mal klären, was ist denn die Kernaufgabe der Kirche? Wofür ist sie eigentlich da?
Uns eine Kultur des Vertrauens täglich oder wöchentlich oder jährlich zur Verfügung zu stellen, die die einzige Medizin ist gegen die Angst im Leben. Und eben die höchste Angst im Leben ist einfach die Angst vor dem Sterben. Und das wird natürlich zu allen Zeiten und von allen Leuten ausgenutzt, von den Kindern bis zur bare Angst zu machen, damit diese Angst andere Mühlen antreibt als die Mühlen des Lebens.
Was sind denn die größten Ängste, die Sie im Moment wahrnehmen, die die Leute umtreibt und die Sie von Gott so ein bisschen entfremdet?
Naja, die drei großen Ängste, die wir haben, die eigentlich erst seit 5 Jahren auf uns zugekommen ist, wenigstens für die Leute, die so schläfrig sind wie ich. Aufgewacht bin ich bei Corona. Bis dahin habe ich immer gedacht, die sind zwar ein bisschen blöd, Politiker manchmal, und wenn man sieht, wer aus welcher Straße Politiker wird und was aus dem wird, da habe ich nicht sehr viel von gehalten, muss ich gestehen, außer mit ein paar Ausnahmeerscheinungen. Aber ab diesen 5 Jahren ist Corona und abgelöst natürlich durch die Krise Kiew und Putin, also die Ängste wegen Putin, die genauso getriggert wurden wie Covid. Und dann die ganze Zeit auch eben die Ängste Klimawandel, Klammer auf, menschengemacht, dreimal unterstrichen. Wir müssen uns über Klimawandel ja gar nicht groß unterhalten, aber wie denn der Beitrag der Kirchen sein soll, das sozusagen wieder auf 0 oder 1,5 oder was weiß ich wo zu drehen. Darüber kann man sich unterhalten. Das sind die drei größten Ängste. Und in diesen drei größten Ängsten, da schaut man sich natürlich um und sagt, was könnte denn die Kirche dazu sagen? Was könnte denn die Wurzel des Vertrauens mir einimpfen, dass ich mich nicht verrückt machen lasse? Und da hat es einfach dreimal tote Hose gegeben statt Auferstehung.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Lassen Sie uns an dieser Stelle die Bestandsaufnahme machen. Wie weit ist die Kirche denn weg von diesem Vertrauen geben?
Naja, also die Kirche ist natürlich in Deutschland immer eine Institution gewesen, die sich den amerikanischen Sieg mehr oder minder verdankt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat man sozusagen Verabredungen getroffen, dass man sich gegenseitig nicht groß wehtut und dadurch mehr oder minder eine Staatskirche wird, die nicht so heißt, juristisch natürlich, aber faktisch so wird. Und dann war es auch noch so, dass die CDU ganz gut konnte mit der römisch-katholischen Kirche und die SPD ganz gut konnte mit der evangelischen. Und weil das 50-50 war, war das ganze Spiel einigermaßen ausgeglichen. Aber das hat sich geändert, dadurch, dass die Leute eben fast 1 Million pro Jahr gehen. Und das liegt nicht nur an der katholischen Kirche und ihrer merkwürdigen Haltung und Verteidigungslinie in Sachen Sexualität, sondern das liegt an der Entfremdung der Kirche zu ihrer eigenen Spiritualität.
Erläutern Sie das noch mal ein bisschen genauer, beziehungsweise nennen Sie mir da bitte Beispiele.
Also kriege ich bei der Kirche beispielsweise das, was ich gerade gesagt habe, klar gemacht, guten Tag, wir sind eine Institution des Vertrauens. Da mag in der Welt kommen, was will, aber ein Mensch ohne Vertrauen ist wie ein Fisch ohne Wasser. Wir brauchen das. Vom ersten Schrei des Lebens an brauchen wir unsere Mutter, wir brauchen die Milch, wir brauchen die Familie, wir sind die Nesthocker par excellence, wir Menschen. Und deswegen ist das, was einen Menschen prägt und einen Menschen zum Menschen macht, Vertrauen. Und das bedeutet, dass wir zu drei Dingen Vertrauen entwickeln, vom ersten Schrei an. Zu uns selbst, Selbstvertrauen, heißt eigene Erfahrungen machen, selber Brot backen, selber arbeiten, selber denken. Es ist die wichtigste Erfahrung des Lebens, an der wir wachsen. Und dann natürlich zu unserer Mutter, zu unserem Vater, zur Familie, zu Freunden etc. Da lernen wir, dass die Menschheit nicht nur aus Feinden besteht, sondern aus einer Wolke von Vertrauenswürdigen. Und drittens, und das ist das ganz Große, Vertrauen zum Leben, Vertrauen die Natur, wie Albert Schweitzer das genannt hat, der sich aufgemacht hat, in der Natur sozusagen ganz andere Gotteserfahrungen und Gottesnähe zu spüren. Ich sage dann immer, geh in die Berge, geh in die Nacht, wie in dieser letzten Osternacht, schau dir die Sterne an. Erlebe seelisch, dass du ein kleines Licht bist in einem unendlich großen, mächtigen Universum. Und dann ist natürlich, wie nehme ich Kontakte auf zu dieser anderen großen Wirklichkeit? Wie spürt meine Seele, dass sie ein Teil davon ist? Und deswegen haben Kirchen immer Kontakt zu den Sterbenden, zu den Toten. Du findest sie auf den Friedhöfen, du findest sie da, wo deine Seele sich in die Erde sozusagen nochmal aufmacht und zu Vater und Mutter, zum verstorbenen Kind geht und sagt, es gibt doch diese andere Wirklichkeit. Es gibt doch nicht nur mein 0815 Scheißhaus hier. Und das ist sozusagen das, was die Kirche nicht mehr vermittelt. Sie sagt mir nicht, wie ich bete, ohne dass sie den lieben Gott zu einem Weihnachtsmann verkommen lässt, dem man allerdauernd Bitten vorträgt. Sie sagt mir nicht, wie ich denn in die Nähe Gottes kommen fühlen kann. Sie sagt mir nicht, dass Religion ein Gefühl ist, sondern versucht es mit dem Verstocken, mit dem Kopf zu kriegen. Und dann, wenn sie auf einmal merkt, dass sie auf ihren eigentlichen Spielfeldern sozusagen langsam ins Verlieren geht, dann macht sie sich auf und sagt, wie kann ich denn weiter Marktanteile halten? Und was ist denn im Augenblick in Mode? Was ist der Geist der Zeit, um mich zu retten? Da sind die Protestanten noch gefährdeter als die Katholiken. Denn wir Protestanten meinen seit 500 Jahren, wir wären sozusagen die Hände Gottes. Wir müssen das tun, was der liebe Gott versäumt hat oder was er nicht sieht. Die Hungersnot in Afrika, die Ungerechtigkeiten im Mittelmeer und all das, da kümmern wir uns in Zukunft drum, wir Protestanten. Und damit machen wir uns unglaubwürdig. Wir sehen nicht die große Distanz zwischen uns und dem Universum, zwischen uns und dem Schöpfer. Wir sehen uns nicht als kleines Licht. Aber das kleine Licht, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Oder weil ich Jesu Schäflein bin. Das sind die Grobsubstanzen, die die Kirche heute so nicht mehr lehrt.
Bei all den Austritten und der Politisierung, die Sie auch schon angesprochen haben, und der Verzeitgeistlichung der Kirche, scheint es aber jetzt nicht so die große Einsicht zu geben. Also wie in der Politik hat man so ein bisschen den Eindruck, wir müssen noch mehr von dem machen, damit es dann endlich Früchte trägt. Also egal was passiert, die Kirche glaubt an ihren Erfolg und an den richtigen Weg und die Wichtigkeit. Wie will man sich denn da erneuern?
Indem der Krug so lange zum Wasser geht, bis er bricht. Ich habe längst vor diesen 5 Jahren Corona und was weiß ich immer schon gesagt, ihr lieben Leute, merkt ihr eigentlich nicht, dass ihr die Sprache der Menschen nicht sprecht? Dass ihr die Lieder der Menschen nicht singt? Dass ihr die tiefsten Sehnsüchte der Menschen überhaupt nicht erfüllt? Merkt ihr eigentlich überhaupt nicht, dass es längst ein Auswandern gibt aus der Kirche, bevor noch Corona und all dieser Kladderadatsch auf uns zukam? Nein, das sehen sie nicht. Sie sind ja verbeamtet. Sie haben es nicht nötig, wie ein Kaufmann darauf zu gucken, dass der Laden demnächst insolvent ist. Der ist nicht insolvent. In den nächsten 10 Jahren ist er nicht insolvent, in den nächsten 20 auch nicht. Warum soll ich mich ändern? Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Ich habe eine Stiftung gegründet. Meinen Kolleginnen und Kollegen, den Pfarrerinnen und Pfarrern versprach, ich gebe dir pro Jahr 10.000 Euro für die Armen in deiner Gemeinde. Aber du musst mir natürlich einen Nachweis geben, dass du das denen gegeben hast. Habe ich viele Pfarrer angeschrieben. Kaum einer hat geantwortet und die Begründung war immer dieselbe. Das macht mir doch nur Bürokratie. Macht mir nur Arbeit. Brauche ich doch gar nicht. Ja, sie brauchen es auch nicht. Sie sind verbeamtet. Und deswegen, ob sie wollen oder nicht, wer hat recht? Karl Marx und Bertolt Brecht, die immer gesagt haben, sein vom Bewusstsein. Also sie haben das Brot und brauchen sich um den Geist nicht zu kümmern. Und das gilt generell. Wer da ausgestiegen ist, ist der von mir eigentlich nicht sehr geachtete, aber trotzdem hochgeschätzte ehemalige deutsche Papst Benedikt XVI. Der hat gesagt, die Kirche in Deutschland ist zu reich. Die Kirche in Deutschland, wenn man so will, ist zu fett. Sie muss kleiner werden, um sozusagen aus der Kleinheit heraus die Größe Gottes wieder zu erkennen, hat er damals in Freiburg gesagt.
Das bedeutet aber, dass wir uns gar nicht darüber beschweren müssten, dass die Kirchen jetzt schrumpfen und wir müssten eigentlich gar keine Angst haben, weil das Kleinwerden der Kirchen trägt ja dazu bei, dass sie sich letztendlich dann wiederfindet, oder? Also worüber beklagen wir uns alle?
So ist es. Die Krise ist ja so, dass eine alte Zeit vorbeigeht und die neue noch nicht da ist. Sonst könnten wir einfach sagen, hurra, wir switchen um. Die neue ist nicht da, sondern erst einmal sehen wir uns im Gerümpel der alten Zeit um. Wir sehen, dass Kirchen entweiht werden, dass daraus Schwimmbäder und was weiß ich alles werden. Alles in Ordnung. Aber wir in dieser Zeit müssen lernen, dass der Ursprung unserer Kirche eine Untergrundkirche war. Die ersten 300 Jahre unserer Geschichte sind nicht Glanz und Gloria und sind nicht wir und die Mächtigen, sondern wir waren im Untergrund unterwegs. Also in unserer Kindheit haben wir gelernt, im Untergrund gibt es ein Überleben. Mit den Mächtigen gibt es keins.
Jetzt will ich an dieser Stelle vielleicht auch mal hervorheben oder dem Raum geben, dass es an der Kirche und der Institution auch gute Dinge gab, die schon immer gut gelaufen sind und heute vielleicht auch noch gut laufen. Dinge, die auch dazu beitragen, dass die Kirche den Glauben beleben oder zumindest das gesellschaftliche Zusammenleben erleichtern oder auch erfüllen können. Was funktioniert denn noch ganz gut, wo man vielleicht anknüpfen kann bei einer Erneuerung? Was sollte man sich auf jeden Fall erhalten?
Kirchenmusik. Das heißt nicht, dass wir nicht über sieben Brücken sollst du gehen singen sollten im Gottesdienst oder andere, wenn man so will, spirituelle Schlager des Volkes. Aber natürlich muss ich zu Karfreitag, Samstag und Ostern Matthäus-Passion aufführen. Das ergreift Menschen im Tiefsten, auch wenn es meistens bürgerliche Kreise sind. Aber die Kirchenmusik hat keine Krise. Da laufen die Leute hin, weil ihre Seele sich erheben kann. Um das mal so etwas antik auszudrücken. Kirchenmusik ist gut. Wenn Sie nun sagen, was weiß ich, Kindergärten, Schulen und, dann ist das nur insoweit gut. Wir wissen alle, dass 90% der Kosten der Staat trägt und auch teilweise 95%. Nur insoweit gut, weil man auf diesem Gebiet auch experimentieren könnte. Also wie sieht eine andere Schule aus? Wie sieht ein Pflegeheim aus, was eine spirituelle Grundlage hat? Wie sieht der Umgang mit Menschen in Pflegeheimen aus, die kirchlich geprägt sind? Das heißt, nicht alle kirchlich geprägten Pflegeheime sind gut oder besonders, sondern da gibt es ein Spielfeld, was die Kirche bespielen muss, damit Frömmigkeit, Spiritualität im Kindergarten vorkommt. Und deshalb habt ihr eigentlich Kindergärten, ihr Kirchen. Und nicht, weil man einfach dadurch Eindruck macht. Nein, auch nicht, weil es sonst zu wenig Kindergärten gäbe. Nee, der Staat muss sie übernehmen. Sondern ihr müsst den Kindern beibringen und den Müttern beibringen, was Spiritualität ist. Denn Spiritualität wird über die Mütter gegeben, meistens, und über die Großmütter. Und deswegen haben Kindergärten eine große Funktion, beispielsweise. Diakonie, wir haben ja Erfolg beispielsweise bei Hospizen. Vor 20, 30 Jahren haben wir spitz gekriegt, dass es überhaupt eine Marktlücke gibt beim Sterben. Normalerweise haben Kirchen wenig Erfahrung über den Sterbeprozess. Das haben sie auch wenig Erfahrung bei Sterbehilfe und fürchten sich eventuell auch vor passiver Sterbehilfe darüber überhaupt zu diskutieren. Aber da haben sie entdeckt, es gibt eine Marktlücke, die sie total verraten haben während der Corona-Zeit. Nämlich Hospizarbeit, begleiten. Du musst nichts mehr machen. Du musst Hand halten. Du musst bei den Menschen bleiben. Trost und Treue heißt, habe nicht die richtige Ansicht, habe nicht den richtigen Rat, sondern bleib nur, während die anderen gehen. Und das macht Spiritualität aus, dass ich mich nicht fürchte beim Bleiben, ohne dass ich was machen kann.
Kommen wir heute vielleicht nochmal auf den Ostermontag zurück. Was machen die Kirchen mit der Auferstehung Ihrer Meinung nach? Sind die Ansätze, was die Auferstehung angeht, Ihrer Meinung da noch da?
Auferstehung ist, wenn man so will, das Allerwichtigste. Und so ein kluger Psychoanalytiker wie Eugen Drewermann, auch Theologe, wie Sie wissen, der sagt, und daran hängt sein Herz. Also er kann sich, und ich kann es auch, mir vorstellen, dass es ein anderes, wirkliches Leben gibt hinter meinem Kleinen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen ist das Evangelium, mit dem Sie unser Gespräch begründet haben, so wunderschön. Denn das endet mit diesem wunderschönen Satz, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Kann man auch ein Lied draus machen, ist auch gemacht worden, Choräle und. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf dem Jesusweg, der Medizinweg ist gegen alle Ängste dieser Welt, dann bin ich auf dem Weg, wo der Meister gesagt hat, fürchtet euch nicht. Denn der Tod gehört zum Leben, der ist nichts Fremdes, der gehört zu unserer Existenz und ihr werdet sehen, dass er nur ein Teil der Existenz ist, er gehört zu allem dazu. Aber hinter ihm gibt es das alles. Er ist nur eine kleine Geschichte und nicht das Große. Und da sage ich, ja, Herr, bleibe bei mir, auch wenn es bei mir Abend wird. Ich will diesem Satz vertrauen, dass das nur eine kleine Moritat ist, die mich da erwartet und dann das Licht.
Müssen sich die Kirchen neu erfinden? Über diese Frage sprach ich am heutigen Ostermontag mit Pfarrer Jürgen Fliege und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke für die Einladung.